Ein gewaltiges Rauschen, wie von einem Wind, erfüllt das Haus. Und alle, die sich in diesem Haus befinden, werden vom Heiligen Geist erfüllt. Wind und Geist, das ist im Hebräischen das gleiche Wort. Es ist Ruach. Und ich glaube, Gott nutzt die Doppeldeutigkeit dieses Wortes, um etwas Unsichtbares für die Menschen dort etwas greifbarer zu machen. Als Gott seinen Geist, Ruach, in die Menschen hineinlegt, da erfüllt ein Rauschen wie von einem gewaltigen Wind, Ruach, das Haus. Und alle, die darin sind, aber auch alle um das Haus herum, können es hören. Und es hilft ihnen zu begreifen, was hier im Verborgenen passiert. Im Verborgenen legt Gott seinen Geist in die Herzen der Menschen hinein. Ruach, das bedeutet Geist, das bedeutet Wind, aber es bedeutet auch Sinn und Gesinnung. Gottes Grundhaltung, die Art und Weise, wie er denkt und wie er fühlt, legt er in den Menschen hinein. Gesinnung ist ein Begriff, der in der Ethik gebraucht wird, weil unsere Gesinnung, also unsere Grundhaltung, bestimmt, wie wir am Ende handeln. Das heißt, in der Ethik wird dann diskutiert, ist es wichtig, was unsere Grundhaltung ist, warum wir etwas tun, oder ist es wichtig, was wir am Ende getan haben? Das ist der Bereich, in dem Gesinnung gebraucht wird. Dass Gott seine Gesinnung in uns hineinlegen wird, das hat er schon in Jeremia vorausgesagt. Dort heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege meine Weisungen in ihr Inneres und schreibe es auf ihr Herz. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist ein sehr plastisches Bild. Die 10 Gebote im Alten Bund sind mit Hammer und Meißel in einen Stein geschlagen worden. Und jetzt werden sie durch Gottes Geist in unser Herz eingraviert. Ich gebe euch ein Beispiel, wie sowas praktisch aussehen kann. Paulus ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Heilige Geist graviert ihm das erste Gebot aufs Herz. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götzenbild von ihnen anfertigen und du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Aber nicht nur die bloßen Buchstaben, sondern die Grundhaltung Gottes, die hinter diesem Gebot steht, graviert der Heilige Geist in das Herz von Paulus hinein. Und mit diesem Geist, mit dieser Gesinnung, läuft Paulus jetzt nach Athen hinein. Und in Athen steht er in einer Stadt, vollgestellt mit Götzen und Menschen, die sich vor diesen Götzen niederwerfen. Und dann passiert Folgendes, ich lese aus Apostelgeschichte 16, Vers 17. Während Paulus in Athen war und auf die beiden wartete, wurde sein Geist angestachelt oder erregt, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. In Paulus Herz ist eingraviert, nur Gott zu verehren, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und als Paulus in Athen reinläuft, da wird sein Herz erregt. Es wird ganz unruhig, weil er etwas sieht, etwas passiert, was zutiefst dieser Gesinnung, die in sein Herz eingraviert ist, widerspricht. Und er beginnt, den Menschen dort von dem einen Gott zu erzählen, den sie als einzigen anbeten sollen. Die Weisungen, die Gott in Paulus Herz geschrieben hat, die bestimmen, wie er die Situation betrachtet. Und sie lösen eine Reaktion in ihm aus und sie lösen dann eine konkrete Tat in ihm aus, indem er eben den Menschen von dem einen Gott erzählt, den sie anbeten sollen. Wenn Gott seinen Geist, seine Gesinnung in uns hineinlegt, dann beeinflusst das, wie wir handeln. Und deswegen schreibt Paulus in 2. Korinther 3,3, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Es pfeift, wenn ich von dem Mikro weggehe, wird es dann besser. Pfeift es jetzt immer noch? Ah, es war das Mikro. Okay. Indem Gott seine Gesinnung, seine Gedanken in uns hineinlegt, verändert er uns von innen heraus. Und er verändert auch unser Verhalten. Mit dieser Veränderung, die er in uns wirkt, sind wir ein Brief. Erzählen wir von seinem Wesen, das er ja in uns hineingelegt hat. Ich will versuchen darzustellen, wie ich glaube, wie diese Veränderung passiert. Gott legt seinen Geist, seine Gesinnung oder auch seine Wahrheit in uns. Der Heilige Geist wird immer wieder auch als der Geist der Wahrheit bezeichnet. Auch die Geistesgaben hängen oft mit diesem Thema Wahrheit zusammen. Wir haben ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit oder die Gabe zu entscheiden und unterscheiden. Das sind alles Dinge, die mit Wahrheit zusammenhängen. Etwas ist wahr, wenn eine Aussage mit der Realität übereinstimmt. Also wenn ich sage, dieses Pult ist holzfarben, dieses Pult ist holzfarben, dann stimmt die Aussage mit der Realität überein. Die Aussage ist wahr. Wenn ich sage, dieses Pult ist schwarz, dann habe ich eine Aussage, die nicht mit der Realität übereinstimmt. Die Aussage ist nicht wahr. Wahrheit bedeutet also die treffende Wahrnehmung und Beschreibung von dem, wie etwas in der Realität ist. Und der Geist der Wahrheit nimmt treffend wahr und beschreibt zutreffend, wie Gott ist, wie wir sind und wie die Welt um uns herum ist, die er geschaffen hat. Und ich glaube, Wahrheit, also die zutreffende Wahrnehmung und Beschreibung davon, wie die Realität tatsächlich ist, kann heilend sein. Weil ich glaube, dass die Ursache für die meisten Wunden, die gerissen werden, am Ende Unwahrheit ist. Nehmen wir die Geschichte aus dem Neuen Testament von der Prostituierten. Diese Prostituierte wird im Akt erwischt von Pharisäern und von Pharisäern auf den Marktplatz gezerrt und soll dort gesteinigt werden. Und der Anschein, unter dem diese Steinigung geschehen soll, ist, dass ein Haufen rechtschaffener Männer und Bürger eine sündige Frau steinigen. Das ist der Anschein, unter dem diese Steinigung geschehen soll. Und dann sagt Jesus einen einzigen Satz, einen wahren Satz. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und die Wahrheit ist aufgedeckt. Ein Haufen sündiger Bürger wollte eine sündige Frau steinigen. Und wo die Wahrheit aufgedeckt ist, fliegt kein einziger Stein mehr. Das ist bei korrekter Wahrnehmung der Realität nicht mehr möglich. Deswegen glaube ich, dass Wahrheit heilsam ist. In Jesaja 1,6 heißt es, von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Hier spricht Gott mit einem leidenden Herz von seinem Volk, das voll von Wunden ist, die nicht versorgt sind. Wunden versorgen wir, indem wir sie auswaschen, indem wir sie reinigen von dem Dreck, der darin ist, und indem wir Salben, früher Öl, darauf streichen, um den Heilungsprozess zu fördern. Öl im Alten Testament wird als Bild verwendet für den Heiligen Geist. Wenn wir also im übertragenen Sinne den Heiligen Geist auf eine Wunde auftragen, also wenn Gott seine Wahrheit über eine Situation ausspricht, dann fördert das die Wundheilung. Ich will ein persönliches Beispiel geben. Im Studium hat mir mal jemand gesagt, du bist zu fleißig, du hast zu wenig Zeit, praktisch das Reich Gottes zu bauen und liebevoll mit deinen Mitmenschen umzugehen. Also mit anderen Worten, du bist ein schlechter Christ. Zumindest habe ich das so gehört. Und dann hat eine Frau mir ein prophetisches Wort weitergegeben und hat gesagt, du bist wie Ruth. Und Ruth war fleißig. Und in dem Moment war die Wunde geheilt. Es ist ein Urteil über mich gefällt worden. Das Urteil, ich würde Christsein schlecht machen. Aber niemand darf das richten außer Gott. Und Gott hat gesagt, du bist so, wie ich dich geschaffen habe. Ich habe dich fleißig geschaffen und es ist gut, dass du bist, wie du bist. Und Gott ist der Einzige, der dieses Urteil fällen darf. Und damit war das menschliche Urteil hinfällig, weil Gott mir das zugesprochen hat. Deswegen war es so heilsam und deswegen war es so wirkungsvoll. Wenn wir Heiligen Geist, wenn wir Gottes Wahrheit, wenn Gott seine Wahrheit auf unsere Wunden aufträgt, ist das heilsam. Aber bevor wir die Wundsalbe auf eine Wunde auftragen, müssen wir sie erst säubern, weil sonst kann sie trotz Wundsalbe anfangen zu eitern. Wir waschen Wunden mit Wasser aus. Der Dreck in einer Wunde entspricht der Sünde, die wir begangen haben oder die an uns begangen worden ist. Und Jesus ist der, der sie reinwäscht, indem er uns vergibt und indem wir durch seine Kraft andere vergeben. Und dann können wir Öl auftragen und das kann dann die Wundheilung fördern. Ich glaube, Veränderung geschieht durch Wahrheit und durch Heilung. Gott legt seinen Geist, seine Gesinnung in unser Herz. Er graviert uns seine Weisungen ein. Und das kann dann zum Beispiel heißen, dass seine Gesinnung ist, alle sind Sünder. Das ist seine Perspektive. Und das hindert uns daran, einander zu verurteilen. Er verändert unser Verhalten durch die Gesinnung, die er in uns hineinlegt. Oder Gott kann in unser Herz eingravieren, ich sehe dich. Und das kann alte Wunden heilen und uns frei machen, einander zu lieben.